Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Wir Schweizer sind stolz auf unsere Mehrsprachigkeit. Aber unter der Oberfläche, da brodelt es gang wieder. Ein paar aktuelle Fälle. Zum Beispiel der Kanton Zürich, wo schlechtere Schüler von der Oberstufe vom Französischunterricht dispensieren wollen. Oder das Italienisch, wo auch auf der Stufe vom Gymnasium gang wieder weniger gelehrt wird. Und in Bern, in der Bundesverwaltung, da werden KMUs aus der Swiss Command oder aus der Schweizerin Italiana diskriminiert, wenn es um öffentliche Aufträge geht. Tatsache ist, dass wir mit unseren vier Landessprachen eher nebeneinander statt miteinander legen. Kennen tun wir einander über die Sprachgrenzen kaum. Und Hand aufs Herz, wer von euch daheim redet gern oder einigermaßen gut eine andere Landessprache? Das Doppelpunkt Forum, da auf der Seite Mythos mehrsprachige Schweiz. Hä? Daniel Hitzig?
Ja, dieser Frage, wenn wir heute Abend nachgehen, ist die Mehrsprachigkeit in der Schweiz eigentlich fast ein bisschen ein Mythos, eine Behauptung. Für das Gespräch haben wir vier Leute eingeladen. Ich stelle sie Ihnen der Reihe nach mit der gleichen Frage vor. Virginie Borel, Sie leben nahe bei der Sprachgrenze in La Neuville im Berner Südjura. Sie sind Geschäftsführerin vom Forum für Zweisprachigkeit, dem Forum du Bilinguisme in Biel, wo sich fürs Miteinander von Deutsch und Französisch einsetzt. Wie sind Sie in Sachen Sprache aufgewachsen?
Zufällig. Eigentlich, ich habe keine persönliche Beziehung zu Zweisprachigkeit gehabt. Nur zur Schule habe ich also Hochdeutsch gelernt, wie alle Schüler von meinen Eltern. Aber in Bio haben wir wirklich separat gelebt. Und das war immer so gewesen. Und später habe ich für den Journal du Jura, also die Zeitung von, die Weltzeitung von Bio, und am Sonntag habe ich immer Auskünfte haben von der anderen Zeitung, der Bieler Tagblatt, der Deutschschweizer Zeitung von Bio. Und ich musste immer gehen mit Hochdeutsch und habe gemeint, das geht noch nicht so. Und so habe ich mir mit dem Dialekt näher gebracht eigentlich. Und nachher habe ich noch für die südafrikanische Botschaft in Bern gearbeitet. Und in Südafrika gibt es eigentlich 11 nationale...
Uiuiui, 11 Sprachen. Da sind wir froh, dass ich mich noch gut bedient mit 4. Gianni Gisla, Sie leben in Lugano, sind von Haus aus Ökonom und Philosoph, beschäftigen sich viele Jahre mit Mehrsprachigkeit. Sie sind Redaktor von einer 5-sprachigen Zeitschrift, die heisst Babylonia, die schweizerische Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen. Die Frage auch an Sie, wie sind Sie in Sachen Mehrsprachigkeit gross geworden?
Beh, prima di tutto un cordiale buonasera agli ascoltatori di Radio DRS e grazie alla radio per questa possibilità di discutere di lingue con il pubblico poi. Ja, ich möchte eigentlich, wenn das erlaubt ist, Hochdeutsch sprechen. Ich glaube, damit kommt die Hochsprache oder die Standardsprache neben den verschiedenen Dialekten auch zum Zuge. Zu meinem Werdegang. Ich glaube, die Sprachen gehören irgendwie zu meinem Erbgut. Meine Vorfahren waren alle in der Emigration in Australien, in England, in Amerika. Und irgendwie hat das mitgespielt. Ich bin mit dem Tessiner Dialekt aufgewachsen, kam dann in die deutsche Schweiz, hatte damit Glück, konnte in der Innerschweiz meine nachobligatorische Schule zur Matura abschließen, kam dann nach Zürich und dementsprechend habe ich einen direkten, spontanen, zum Teil zumindest Zugang zur Sprache gefunden. Dann kam noch das Welschlandjahr dazu und das hat es dann abgeschlossen.
Isidor Huber, ursprünglich aus dem Thurgau. Sie sind Rektor vom Gymnasium Zlaufen, der Initiant vom ersten Kantons- und vor allem sprachgrenzenübergreifenden Gymi-Jahrgang. Ab August startet Zlaufen eine Klasse, die 10 Schüler aus dem Jura hat und 10 Schüler aus dem Kanton Basel-Land. Und nach 2 Jahren wechselt dann der ganze Klassenzug und geht zu Porrentruy im Jura in die Schule. Die Frage auch an Sie, wie sind Sie in Sachen Mehrsprachigkeit auf die Welt gekommen?
Eigentlich durch 2 Zufälligkeiten, die sich für mich als 2 Glücksfälle entpuppt haben. Die erste Zufälligkeit war, als ich 15 war, bin ich ins Gymi gekommen. Eigentlich völlig eingespurt auf Englisch. Wir haben dort mal die englischen Hits gelassen am Radio. Mein Bruder war ein hervorragender Englischschüler und ich hatte das Gefühl, das muss ich auch machen. Und dann ist der erste Glücksfall eingetreten. Ich hatte eine exzellente, junge Französischlehrerin von La Réunion gehabt. Die hat einen hervorragenden Unterricht gemacht, auch methodisch, didaktisch, exzellent. Hat ein wunderschönes Französisch gehabt, hat in der Nationalliga Volleyball gespielt und die Frau, auch vom Äußeren, hat man einfach bewundert. Also das war der erste Glücksfall. Und der zweite Glücksfall war auch eine Frau. Das ist meine Frau, die ich kennengelernt habe vor 25 Jahren, als ich in Basel-Pieter-Jura bin. Sie ist auch bilingue und seitdem haben wir eigentlich das zweite, zweisprachig, auch in der Familie reden wir Französisch zuhause.
Also die Hormone haben immer eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, das kann man nicht verneinen. Ja.
Ein Spezialfall ist vielleicht der vierte Gast in der Runde, ein Spezialfall auf jeden Fall in der Schweizer Sprachlandschaft. Das sind nämlich die Rätoromanen. Bei den Rätoromanen ist die Mehrsprachigkeit sicher kein Mythos. Alle Rätoromanen reden ja mindestens eine zusätzliche Landessprache. Fließend Vertreter von der Romancia heute Abend bei uns ist der Nicolin Bezzola. Er ist Korrespondent vom Rätoromanischen Radio und Fernsehen, zu Berner Radio, Television Romancia. Wie sind Sie aufgewachsen in Sachen Sprache?
Ich bin absolut als Bilingue aufgewachsen, aber bei uns braucht man den Ausdruck eigentlich nicht so richtig. Ich habe mit meiner Mutter Deutsch geredet, mit meinem Vater Romanisch, mit den älteren Geschwistern habe ich Romanisch geredet und mit meinem jüngeren Bruder habe ich Deutsch geredet, weil das war so ein bisschen Mamatitig so. Und er hat eher eine engere Beziehung zu der Mutter. Und so haben wir eigentlich wirklich hin und her geswitcht. In der Familie haben wir Deutsch geredet. Wenn ich mit dem Vater und eben mit den älteren Geschwistern habe ich Romanisch geredet, mit einem Oberengadiner Romanisch und mit dem anderen noch Unterengadiner Romanisch und mit dem jüngsten Bruder.
Also offenbar haben alle vier Gäste das als Bereicherung erlebt, wenn man mehrere Sprachen kann. DRS 1, die Sendung heisst Doppelpunkt Forum, das heisst Ihre Meinung daheim interessiert uns. Diskutieren Sie mit auf drs1.ch. Wir haben dort schon die Frage gestellt, viersprachige Schweiz, warum verstehen wir uns nicht? Und wir haben schon die ein oder andere Antwort bekommen, wo Sie Ihnen nicht vorenthalten. Der oder die A. Schneider findet, wie ach so guten, und er oder sie meint das ironisch, Deutschschweizer fahren gerne nach Italien oder Paris. Im eigenen Land wollen wir aber von den Fremdsprachen, ja, für Strich, nichts wissen. Und der A. Schneider findet das sehr schade. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Amici und Copain zusammen und entdecke immer wieder etwas Neues da draußen in der Schweiz. Und auch der Rainer Meier, der geschrieben hat, findet, es liegt an uns Deutschschweizer. Wir meinen, wir sagen den Nabel der Welt. Dabei bietet die West- und Südschweiz inklusive der Rätoromanen eine unendlich vielseitige Schweiz. Angesichts der globalen Parameter sollten wir wieder viel enger zusammenstehen. Wir sind Schweiz, Ausrufezeichen. Diskutieren Sie mit, uns nimmt Wunder, wie Sie es haben mit der Mehrsprachigkeit, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, auf drs1.ch können Sie mitdiskutieren und wir wollen auch, dass Sie uns anrufen. Uns nimmt Wunder, was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit unseren Landsleuten an dem Röstigraben bzw. an dem Polentaberg? Unsere Telefonnummer 0848 440 222 0848 440 222. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit unserer Schweizer Mehrsprachigkeit? Ja, wir sind stolz auf die Mehrsprachigkeit. Wir haben es am Anfang in der Moderation gesagt. Sind wir das zu Recht?
Also, ich glaube, die Westschweizer sind wirklich stolz vor der Mehrsprachigkeit. Das habe ich schon mehrmals gehört. Also, vielleicht stolzer, weil es eine Minderheit ist. Und die Mehrheit ist weniger bewusst vor dieser Stolz, mehrsprachig zu sein. Und ich glaube, wir müssen uns unbedingt von Bildern wie die Welschen sind die Griechen von der Schweiz distanzieren. Das tut weh zu dem Mehrsprachigkeit, zu dem Zusammenweg eigentlich.
Aber wir sind stolz und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gibt es gar keinen Grund, stolz zu sein, weil die wenigsten sind ja wirklich wohl in zwei Landessprachen.
Ja, das kommt ganz darauf an, ob man das Glas als halb voll oder halb leer anschaut. Man muss einfach feststellen, wenn man vergleicht mit anderen Ländern, ist die Sprachenkompetenz zum Teil bei uns sehr hoch. Es gibt Löcher, das ist klar. Und man fragt sich einfach, wo müsste man die Schwelle setzen? Was kann man überhaupt erwarten, realistischerweise, von Leuten, die zum Teil aus benachteiligten Kreisen kommen, weit weg von den Sprachen auch aufwachsen. Was kann man da erwarten? Ich glaube, es wäre eine völlige Illusion, wenn man würde meinen, es sollte jeder dreisprachig sein in unserem Land. Das geht einfach nicht.
Aber ich glaube, die meisten Leute in der Schweiz merken gerne, was es für Vorteile, was es für extrem gute Basis bietet, wenn man mehrere Sprachen kann. Also es öffnet einmal Türen einerseits zum Kontakt haben mit anderen Leuten, nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa mit den zwei, drei wichtigen Landessprachen kommt man überall durch. Und dann hat es noch den Respekt, dass man selber eine so gute Basis hat, um eventuell noch zusätzliche Sprachen zu lernen.
Wie sehen Sie das, Herr Gisla? Sind wir zu Recht stolz oder ist es vor allem eine Behauptung und eigentlich sind wir gar nicht so gut in Sachen Sprachen?
Ja, ich denke, dass man durchaus zu Recht stolz sein darf. Denn es ist wirklich so, dass die Schweiz auch eine mehrsprachige Tradition hat. Es ist das einzige Land in Europa, das auf Mehrsprachigkeit aufbaut und Multikulturalität als Ausdruck seiner Identität und auch seiner Staatsstruktur aufgebaut hat. Und von daher ist, glaube ich, dieser Stolz berechtigt. Andererseits, glaube ich, müssen wir realistisch sein. Ja, es ist vielleicht die Frage der halb vollen und halb leeren Flasche. Aber die halb leere Flasche muss, glaube ich, jetzt und heute zu denken geben. Sie ist nämlich nach meiner Wahrnehmung ein bisschen mehr als nur eine halbe Flasche. Es sind eher zwei Drittel, die leer sind. Und zwar in dem Sinne, als das Kapital, das wir haben, an Mehrsprachen und an mehreren Kulturen, das nützen wir nicht aus und wir haben vergessen, dass wir in der Vergangenheit eigentlich die Sprachen trotz allen Bemühungen der letzten Jahre besser beherrscht haben als jetzt.
Also die Tendenz ist, es wird eher schlechter, sagt der Herr Gisla. Sehen Sie das auch so?
Es gibt einzelne Tendenzen, die das wirklich untermauern. Wenn ich denke, gerade in der Region Laufenthal zum Beispiel, da gibt's sehr viele ältere Leute, wo erstaunlicherweise, wenn man mit einer länger redet, zumal merkt man, die sind zweisprachig oder können mindestens Französisch recht gut. Die sind in einem Welschlandjahr gewesen. Oder man stellt fest, dass es eine ganze Menge von Jurassierinnen und Jurassier gibt, die an laufender Wochenmarkt kommen und dort auch Französisch schwätzen, zum Teil auch mit den Verkaufenden. Also es hat einen intensiveren Austausch gegeben. Die Leute sind früher nicht auf Guadeloupe oder auf Südamerika oder wohin in die Ferien. Sie haben sich mehr innerhalb vom Land bewegt. Die steigende Mobilität hat halt ein anderes Sprachverhalten auch generiert.
Aber, und wir können auch sagen, dass das Profil von der Schweiz ist auch verschieden jetzt. Und wir haben jetzt die Sprachen von der Migration und nicht nur die nationalen Sprachen. Und das ändert alles. In Biel zum Beispiel bemerkt man das immer. Die Sprachwissenschaftler kommen gern nach Biel, das zu beobachten, weil sie sagen, ja, sie können doch zusammen nicht nur nebeneinander zu leben, aber miteinander leben. Und das ist doch möglich. Aber das bedeutet, dass jeden Tag müssen wir das neu kreieren, neu inventieren und neue Ideen, neue Maßnahmen nehmen, um das zu funktionieren.
Aber es ist schwierig im Alltag. Wenn wir gerade jetzt in Biel bleiben, im Moment, ich habe mir sagen lassen, dass auf der Gymnasialstufe, wo es zum Teil gemischte Klassen gibt, durch die gleiche Klasse ein Graben geht und immer Deutschschweizer zusammen sind und immer die Romans zusammen sind und die einen finden, das sind die welschen Tussis und die welschen Mädchen finden, ah, das sind irgendwie Deutschschweizer Hippies. Es gibt doch effektiv ein Verständnis Problem, wo man muss ernst nehmen, dürfen das jetzt da nicht beschönigen.
Ja, interessanterweise findet man die Phänomene gerade dort, wo die Sprachgrenze durchgeht. Also innerhalb von Biel oder in anderen Städten, wo die Sprachgrenze vorhanden ist. Ich habe festgestellt, dass letztlich und endlich, wenn man von der Sprachgrenze ein bisschen weggeht, zum Teil durchaus auch positive Wahrnehmungen von den anderen Landesteilen da sind. Dass aber manchmal einfach Kraft fehlt, sich auch wirklich dort hineinbegeben.
Aber stellen aber fest, in Bern zum Beispiel, ist das ist es fast normal, dass man zwei Sprachen redet. Auch wenn das nicht so manifest wird. Aber praktisch jede Person, oder der grösste Teil der Personen, die man zu Bern anspricht, auf Deutsch und auf Französisch, sind sehr gewandt. Also von dort her habe ich das Gefühl, dass das vielleicht so, vielleicht ist das ein spezielles Phänomen eben an der Grenze, wo sich die Leute dann eher zusammentun mit den Gleichartigen, will ich so sagen. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass die Offenheit für die andere Sprache stelle ich wirklich eigentlich täglich fest. Ja. Und ich sehe auch, dass in sehr vieles in Bern so funktioniert.
Der Herr Gisler ist nicht ganz einverstanden.
Nein, ich bin, ja und nein, sagen wir es mal so, ne? Weil meine Wahrnehmung geht eigentlich in eine andere Richtung. Es ist möglich, dass an der Sprachgrenze diese Erfahrungen tatsächlich gemacht werden, tagtäglich. Aber ich arbeite unter anderem auch für eine Bundesinstitution. Und wenn man in der Institution drin ist, dann muss ich sagen, ist die Wahrnehmung anders, jenseits der Beteuerungen. Man sagt immer, ja, die Sprachen, die sind absolut wichtig. Dann, wenn es um das Konkrete geht, dann kommen sie immer am Schluss. Konkretes Beispiel, trotz des Auftrags des neuen Sprachgesetzes kommt es vor, dass Leute eingestellt werden in Kaderpositionen in Institutionen des Bundes, die von den Nationalsprachen keine Ahnung haben. Konkretes Resultat, im Tessin kommt es vor, dass Personalgespräche auf Englisch durchgeführt werden, weil die Vorgesetzten weder Italienisch noch Französisch können. Gut, das ist ein Beispiel und wir wissen, man darf nicht verallgemeinern, aber das zeigt doch das Problem auf, nämlich es gibt eigentlich eine verminderte Salonfähigkeit von gewissen Sprachen. Und dazu zähle ich Französisch, Italienisch
und
bis
Romanisch.
Zu einem gewissen Punkt natürlich Romanisch, ob zwar Romanisch noch von einem Bonus exotisches.
Und da sprechen Sie natürlich jetzt die Mehrheit der Deutschschweizer an, oder? Wo als die wichtigste, Sie sagen salonfähigste Sprache bei der Ausbildung heute natürlich sehr häufig das Englisch anführen, als die Lingua Franca von der modernen Welt. Jetzt würde ich gerne eine erste Hörerin begrüßen am Telefon. Wer ist dran?
Das ist Daltin Silvana.
Grüezi Frau Dalti, woher rufen Sie an?
Ich rufe aus dem Tessin an.
Als Deutschschweizerin?
Als Deutschschweizerin, also das heisst Deutschschweizerin. Ich bin eigentlich Mischung. Mein Vater war Italiener und meine Mutter Deutschschweizerin. Und ich rede Italienisch, Deutsch, ich war ein Jahr im Lautsch gewesen, ich rede Französisch, ich rede Englisch und ich rede Spanisch.
Gut, also für Sie gilt der vom Mythos Mehrsprachigkeit sicher nicht. Wie erleben Sie das in der Schweiz? Also Sie können es zwar gut, aber wenn Sie so jetzt in Ihrem Umfeld schauen, was haben da die Leute in der Nachbarschaft, im Dorf, für ein Verhältnis zu den Deutschschweizern oder zu den Westschweizern?
Also ich muss sagen, es ist so, wenn viele Deutschschweizer, die hier runterkommen, oder vielleicht auch ins Welschen, die auch schon lange hier wohnen, die geben sich Mühe nicht, um die Sprache zu reden. Und auch viele Feriengäste, die kommen und die meinen dann, wenn sie da noch in ein Restaurant gehen, ja, die können Deutsch und die müssen Deutsch reden. Und das finde ich der Fehler von vielen. Also, man sollte wenigstens probieren, wenn es dann auch nicht gerade hundertprozentig ist und dann kommen die Leute einem auch entgegen. Dann sagt der Tessiner vielleicht auch, ja gut, ich kann auch ein bisschen Deutsch und der andere ein bisschen Italienisch und so treffen sich. Aber die dann eben denken, ja komm, was soll ich mich da bemühen? Dort macht der Tessiner zu, wie vielleicht auch der Welsch.
Ja,
das ist
schade. Das ist ein interessanter Punkt. Bleiben Sie vielleicht noch einen Moment dran.
Ja.
Frau Daltin, ich würde das gerne der Frau Borel geben. Machen die Westschweizer, die Welschen, manchmal auch zu, weil sie das Gefühl haben, die Deutschschweizer probieren es gar nicht?
Ich glaube, das ist wirklich ein Mehrheitsverhalten. Also als Minderheit, wir klagen viel. Also wir sagen viel, wir müssen das haben, wir wollen das noch mehr haben und wir müssen Rechte haben. Und das stimmt nicht immer so. Und wir müssen auch uns Anstrengungen geben und wirklich einen Schritt zu den anderen machen, um zu zeigen, dass wir das auch können. Also Dialekt ist auch möglich für Welche, das ist auch lernbar. Aber ich würde eher sagen, dass die Mehrheit ist offen in meinem Fall, dass sie als die Deutschschweizer kommen ins Tessin zum Beispiel und die wissen, dass die alles auf Deutsch machen können. Also das ist genug und die machen nicht den Schritt zu den Tessinern. Also ich weiß nicht, was die meinen, Herr Gisla, bei dem...
Ja, ich kann eigentlich der Meinung der Frau Daltin nur beipflichten. Es ist eine alltägliche Erfahrung, die man im Tessin macht. Und die natürlich auch irritierend sein kann, auch wenn man natürlich offen und tolerant ist. Es fehlt ein bisschen an dieser Offenheit, an dieser Fähigkeit, sich im anderen identifizieren zu wollen, zuhören zu wollen. Und ich meine, zu wissen, dass es nicht immer so gewesen ist. Ich kenne viele ältere Leute, die noch heute und früher ins Tessin kamen und sich wirklich auch Mühe gegeben haben. Ich will damit nicht einfach Schuldzuweisung üben. Es ist einfach eine Feststellung, die dahin führt, dass allgemein eine Verunsicherung da ist, die zu solchen Verhaltensweisen führt. Vielleicht kommen wir nachher noch darauf zurück.
Frau Daltin, ist sich das eher am Verschlechtern? Wie haben Sie das erlebt über die letzten Jahre?
Ja, also es bleibt sicher ein bisschen gleich, würde ich sagen. Aber eben, es ist so, die Leute, also die Designer, die kommen eher auf einen zu, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und ich muss sagen, also ich wohne jetzt seit 9 Jahren hier in Tessin und ich wohne im Vezzascatal. Das ist dann noch ein bisschen engstirniger Wetter, sagen wir, zu Lugano. Aber ich bin überall gut aufgenommen. Also wir haben kein Problem da.
Und da hilft sicher, dass Sie gut Italienisch können. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Telefon. Wir probieren es gerade mit nochmal jemandem. DRS1.Forum, wer ist dran?
Basel.
Frau Alz.
Ich bin 75 und als ich jung war, ist es geheißen, Weltlandaufenthalt, wenn man aus der Schule gekommen ist. Und mein Bruder war als Ausläufer im Welschen, wie viele andere Buben. Ich war in einem Haushalt ein Jahr. Es hat uns nur gut getan.
Und Sie haben wirklich Französisch gelernt in diesem Jahr?
Französisch gelernt und habe es eigentlich beibehalten und Kontakt behalten zu der Familie, die ich gesehen bin und eben zu der Swiss Roma. Auch mit Ferien, die man nachher gemacht hat, am Neuenburgersee. Und ich glaube halt, der Fehler ist der. In den 60er Jahren haben sie dann gerade von der Schule aus in die Lehre können.
Gut, Frau Alt, das ist ein sehr interessanter Punkt. Danke vielmals. Sie haben genickt. Isidor Huber, Rektor vom Gymnasium Laufen.
Ja, das ist absolut richtig, was Sie sagen. Ich denke, dass eben ein Sprachlernen nicht nur ein Produzieren oder Reproduzieren von Wörtern und Sätzen ist, sondern Sprachlernen ist etwas ganz, ganz Heikles. Das geht über Kontakt, über Emotionen. Und ich kenne verschiedenste Leute, weit weg von Akademikern, die sie ein Jahr gemacht haben, vor 30, 40 Jahren, und heute von dem zehren. Die haben eine Sympathie entwickelt, die haben eine Sprachkompetenz entwickelt und können die heute noch, vielleicht nicht mehr so perfekt, aber das sind so Samen, die etwas wachsen lassen. Und ich glaube, wenn man dann schon von der Schweiz redet und sagt, wir sind eine Nation und alle sind unglaublich stolz gewesen, dass der Marc Grosse, wo er Olympiasieger geworden ist, er ein Schweizer gewesen, par excellence. Und nicht irgendein Welscher. Ist ein Schweizer gewesen, auch für uns Deutschschweizer. Und das hat mit Interesse zu tun, das hat auch mit Höflichkeit zu tun. In dem Sinn, dass, wenn ich schon weiss, als Deutschschweizer, da gibt's Minoritäten in dem Land, dann gehe ich auf die Minoritäten zu und ich mache auch den Schritt. Ich tue mir Sprachkompetenzen aneignen, dass ich auch richtig mit ihnen kann kommunizieren. Und wenn man solche Austausch macht, solche Welschland, ja, oder Südschweizer oder Westschweizer in der Deutschschweiz, das sind hervorragende Lernebenen, nicht nur sprachlich, auch emotional und für das ganze Wesen.
Ich muss vielleicht zwei Sachen sagen. Die eine ist eben die Frage von den Leuten, die ins Tessin kommen. Im Engadin oder in Graubünden ist es oft noch viel heftiger. Also die Touristen, die dort kommen, die Leute, die in die Ferien kommen, oder auch die Leute, die dort zuwandern, sind sehr oft eben nicht romanisch sprechend und die übernehmen oft so extrem dominierende Rolle, dass es fast so ein bisschen Form kriegt von Invasion. Und ich weiss, dass mich das so in der Zeit, wo ich noch Menge Dinge gefunden habe, hat mich das sehr gestört. Also, dass zum Teil die Leute einfach sich noch beschwert haben, wenn man romanisch geredet hat, weil sie das nicht verstanden haben. Also anstatt den Schritt zu machen, wo sie sagen, Herr Huber, von, man probiert, die Sprache zu lernen, lehnt man sich noch extremer gegen das auf. Das ist so eine Erfahrung, wo man in so Gebiet wie vor im Graubünden sehr stark macht. Und dann will ich aber noch etwas anderes erzählen. Und das ist ein sehr positives Beispiel. Ich arbeite in Bern im Medienhaus. Und dort haben wir ein Büro, wo die Kollegen von der italienischen Schweiz sind, wir von der romanischen Schweiz und die von der Radio Suisse Romande. Und das ist absolut genial, wie das funktioniert in einer Situation, wo wirklich dreisprachig ist, wo jeder sein Zeug redet und man versteht sich ausgezeichnet.
Wenn wir gerade schon zu Bern sind, wie schafft eigentlich die Politik und die Verwaltung? Wie wird da funktioniert? Es gibt ja ein Gesetz und eine Verordnung, wo das ein Stück weit vorschreibt, dass so und so viel von den Angestellten von der Bundesverwaltung eben aus dem jeweiligen Landesteil muss sein. Was macht man für Erfahrungen? Funktioniert das in Bern, ich sage jetzt wenigstens dort, einigermaßen gut und konfliktfrei?
Es funktioniert einigermaßen. Also ich kann jetzt vielleicht nur das Beispiel nehmen von den Romanen. Das in der Schweiz geht man davon aus, dass etwa 1% von der Einwohner in der Schweiz romanisch reden. Sollte in der Bundesverwaltung 1% romanisch sprechende Angestellte haben und es hat etwa 0,4%. Etwa ähnlich ist die Situation bei den italienisch sprechenden. Die Deutschsprechenden sind eher übervertreten und die Welschen sind, glaube ich, ziemlich ihrem Verhältnis entsprechend vertreten in der Verwaltung. Und ich denke, man bemüht sich, es kommt immer wieder von Seiten, sowohl von der Bundeskanzlei wie vom Personalamt, so Wünsche und Impuls, aber es lässt sich einfach nicht so ändern.
Und grundsätzlich ist es so, dass eigentlich jeder dürfte in seiner Muttersprache, Landessprache reden und die anderen müssten dann verstehen. Also so kennt man es ja auch aus dem Parlament. Ich will noch einen kleinen Moment zu Bern bleiben. Wir haben es am Anfang gesagt. Es gibt den Fall, dass im Bundesamt für Bauten und Logistik, wo irgendwie Aufträge vergeben werden, Beschaffungsaufträge, dort hat es eine Kommission, dort sind alle 10 Deutschschweizer und die Welschen und die italienischsprachigen KMUs, die fühlen sich zu Recht diskriminiert. Das ist auch eine Verletzung effektiv von dieser Sprachenverordnung. Wie kommt das an? Was macht das im Tessin oder in der Swiss-Romande, Herr Gisler?
Ja, ich meine, das sind eigentlich verständliche, normale Konsequenzen der Macht. Die Machtzentren sind in der deutschen Schweiz zur Hauptsache. Und wenn es darum geht, eigentlich Positionen zu verteilen in Kommissionen oder dort, wo eigentlich der Kuchen aufgeteilt wird, dann ist es relativ normal, dass eine Konzentration jener zustande kommt, die eigentlich das Vermögen dazu haben, solche Stellen zu besetzen. Man muss sich damit abfinden. Aber das große Problem besteht darin, dass all oder fast alle Bemühungen in Richtung Mehrsprachigkeit oder gerechtere Verteilung beispielsweise der Stellen beim Bund, eigentlich in Konflikt stehen mit dieser Realität. Und ich meine, nur wenn ein starker Wille, ein starker politischer Wille, wenn ein starker kultureller Wille, sogar ein kultureller Wandel stattfinden kann, dann können wir uns eigentlich wehren gegen diese Tendenz, die von, wie ich gesagt habe, von der Ökonomie bzw. von der Macht kommt.
DRS1, Doppelpunkt Forum. Sie können uns weiter hier anrufen. Bis um 9 Uhr geht es da auf DRS1 vor allem jetzt noch um die Frage, wie können wir das allenfalls auch ändern? Was gibt es für Ideen, was gibt es für Lösungsansätze? Weil alle sind überzeugt davon, dass die Mehrsprachigkeit von der Schweiz eigentlich eine Chance ist. Das ist ein Trumpf für die Schweiz. Rufen Sie uns an mit Ihren Vorschlägen. Einen haben wir schon gehört aus Basel, das Welschlandjahr wieder einführen. Unsere Telefonnummer ist weiterhin 0848 440 222. Und ich höre gerade aus der Regie, wir haben noch mal jemanden am Telefon. Guten Abend, der S1, wer ist am Draht?
Ja, das ist wir.
Herr Wirth, woher läuten Sie an?
Aus der Ostschweiz, Tafelsang.
Was haben Sie für Erfahrung gemacht mit der Schweizer Mehrsprachigkeit?
Ja, das Gute. Also, ich bin, ja, dort Abend bin ich halt viel in die Westschweiz gekommen. Und, also in der Schule immer natürlich Lehrfranzösisch gehabt und aber dadurch, dass ich eben mit denen haben müssen arbeiten und halt eben Französisch haben können, habe ich nie ein Problem gehabt.
Hat dann das Schulfranzösisch gelangt oder ist es erst durch die Arbeit wirklich besser geworden und haben Sie auch Freude daran bekommen?
Ja, also am Anfang hat es sicher gelangt, oder? Man hat das ist eine Grundverständigung und wenn man ja dann sieht, dass man reden mit diesen Leuten, dann kommt man ja Freude über und dann geht das, also bei mir hat sich das eigentlich wie aufgeschaukelt, oder? Ich habe dann selber autodidaktisch gelernt und ja, jetzt habe ich noch mal Schule gemacht, wo wir auch intensiv Französisch hatten. Und wenn man halt mal ein gewisses Niveau erreicht hat, dann ist es eben interessant. Weil ich lese jetzt auch Genfer Zeitung und man sieht schon, dass eben Kultur ist eben nicht dieselbe. Also die Latinische Schweiz oder die Westschweiz hat eine eigene, also eigentlich ist ja vom Französischen her beeinflusst.
Und an was merken Sie das speziell? Also was sind denn die grössten Unterschiede?
Ja,
sind das die Klischee, die man hat, dass sie halt ein bisschen fröhlicher sind und am 11 schon ein Glas Weisswein trinken, oder geht das auch noch ein bisschen weiter?
Ja, das Klischee zum Teil, aber vor allem ist sicher auch auffällig, dass Westschweizer oder Tessiner vom Staat mehr erwartet. Also, ja, wo es jetzt bei uns eher Kultur ist, weniger Steuern zahlen und das soll jeder selber schauen. Und in der Westschweiz ist das halt eher, ja, der Staat, der schaut für uns. Ja.
Herr Wirth, das ist ein interessanter Punkt, der da sicher auch noch zu reden gibt. Ich danke Ihnen vielmals fürs Telefon. Gehört das auch ins Reich der Klischees oder ist tatsächlich die Westschweiz so anders und eben ein bisschen etatistischer, weil man mehr von Frankreich beeinflusst ist. Wie sehen Sie das, Frau Borel?
Nein, das glaube ich nicht. Also der Einfluss von Frankreich existiert schon, aber wir gehören zu der Schweiz und das ist ein Fakt. Und ich glaube, das ist etwas, das wir gemeinsam hier um den Tisch, aber um alle Schweizer haben. Und das ist auch ein Erfolg, dass wir auch die Migranten integrieren in diesem komplizierten System.
Aber wenn man die Abstimmungen anschaut, dann kommt es schon häufig so raus, dass die Westschweiz eben als Einheit anders stimmt als die Deutschschweiz und tendenziell eben vielleicht eher ein bisschen etatistischer.
Das stimmt. Wir haben wirklich nicht immer die gleiche Meinung über, ja, besonders wenn wir wählen. Aber ich glaube, ist das eigentlich so schlimm jedes Mal? Ich glaube, wir machen viel Medien-Echo über die Unterschiede zwischen Welschen und Deutschschweizer. Aber das ist nicht das ist nicht immer so wichtig. Und wir müssen uns wirklich bemühen, eine bessere und höhere Verständigung zwischen uns zu haben. Das ist das, was so zentral ist, Zentralpunkt für die Schweiz. Und wie können wir das machen? Das ist eigentlich die grosse Frage. Und ich glaube, wir haben schon von Austausch geredet. Und das wäre wirklich etwas sehr wichtig. Wir müssen uns wie die Frau früher, also, wir müssen uns kennen. Und so verstehen wir auch besser die Unterschiede, dass wir haben, zwischen uns. Diese verschiedenen sind sehr wichtig. Das macht auch die Macht, die Seltsamkeit von der Schweiz.
Sie können weiterhin auch bei uns im Internet drs1.ch Ihre Meinung dazu abgeben. Warum verstehen wir uns nicht? Da am Tisch verstehen wir uns gut. Die uns zuhören, verstehen uns auch gut und auch die anderen Landsleute. Aber ich glaube, die Behauptung ist nicht an den Haaren herbeizogen. Die Schweiz hat da zum Teil ein Problem. DRS1.ch, gehen Sie ja dort diskutieren. Isidor Huber, Rektor vom Gymnasium Laufen, Sie haben sich nochmal gemeldet.
Ja, ich finde es einfach fahrlässig, nur von den Westschweizer zu reden. Ich kenne jetzt die Jurassier relativ gut oder nach Kontakt. Und ein Jurassier mit einem Genfer zu vergleichen, ist je nach politischer Frage so legitim wie ein Baselstädter mit einem Appenzeller Innerrödler. Da sind manchmal Welten auseinander. Und Kanton Wallis ist nochmal ein anderer Paar Schuhe. Also da einfach generell nur von etatistischer Haltung zu reden, finde ich nicht korrekt. Es gibt Fragen, wo das vorhanden ist. Es gibt dann aber auch andere Fragen, wo sie uns auch ein Vorbild sein können, in Sachen Offenheit, auch internationaler Offenheit, denke ich.
Wir haben es gehört aus Basel vorher von Ihnen, Janine Borel vom Forum für Zweisprachigkeit in Biel. Austausch müssen wir mehr haben. Und wir sind ein bisschen ins Archiv gegangen und haben aus dem Jahr 1991, wo die Schweizer Eidgenossenschaft 700 Jahre Jubiläum feiert, einen Artikel gefunden, und zwar ausgerechnet aus der Weltwoche. Und geschrieben hat der Nikolaus Meyerberg den Titel «Rettet die Schweiz, gut geht gut, koste es, was es wolle». Hören wir doch einen Ausschnitt.
Das Tessin benutzen wir vornehmlich als Unterlage für unsere Ferienhäuser. Es gibt Zürcher, die noch nie in Fribourg waren, aber eine Loft in New York besitzen. Kaum ein Deutschschweizer Schriftsteller, der ein passables Französisch spräche. Für Interviews oder gar Debatten an Radio TV Romande reicht's auf keinen Fall. Höchste Zeit, dass alle Studierenden mindestens 2, besser noch 4 Semester in der Weltschweiz absolvieren, die Welschen umgekehrt bei uns. Das kann man nicht erzwingen? Oh doch, ein offiziell polyglotter Staat muss das können. Den Schulzwang haben wir schließlich auch akzeptiert. Warum immer an der langweiligen Zürcher Uni herumhängen? Das kostet allerdings Geld. Mehr Studienplätze, Stipendien. Schön, wenn jede Berufslehre obligatorisch mindestens ein Welschlandjahr bedeuten würde. Und jeder Journalist, der in der Deutschschweiz fest angestellt werden möchte, sollte einen längeren Stage bei einer welschen Zeitung absolviert haben müssen.
Die auf der RS1 haben alle genickt. Herr Gisler, der Vorschlag von Nikolaus Meyerberg ist bestechend, aber er kostet. Sie haben vorher gesagt, das Problem ist letzten Endes auch das Geld. Unsere Schweiz ist irgendwie eben auch durchökonomisiert. Ist das Problem, dass keine Partei, kein Politiker, keine Politikerin auf die Idee kommt, diesen Vorschlag wirklich mal vorzubringen?
Ich glaube kaum, dass das Hauptproblem das Geld ist. Wir leben schließlich im reichsten oder in einem der reichsten Länder auf der Welt und die Ressourcen wären vorhanden. Ich glaube nach wie vor, es ist ein kulturelles Problem.
Desinteresse?
Es ist ein Desinteresse. Nein, ich würde das nicht als Desinteresse bezeichnen. Es ist eine Haltung, die sich so eingestellt hat und dazu geführt hat, dass man Sprache, die eigene Sprache als Rückzugsort in der Suche nach einer Identität. Das ist das, was sich in den letzten 20, 30 Jahren eingestellt hat.
Wir sind so jetzt verunsichert selber, dass wir uns auf unsere eigene Sprachgruppe zurückziehen und keinen Platz mehr haben für die anderen. Sehen Sie das auch so?
Also ich sehe ein ganz ähnliches Phänomen. Und es stimmt, dass dann auch zu dem her noch eine andere Haltung kommt. Es ist auch eine gewisse Intoleranzhaltung gekommen. Im Sinn von was gehen uns die anderen an? Macht soll sich ruhig durchsetzen. Man sieht es auch im politischen Diskurs. Wenn das Wort Kompromiss oder Konsens schon negativ konnotiert wird, dann haben wir ein Problem. Es werden Wörter gebraucht, jetzt müssen wir unseren Standpunkt durchsetzen. Wenn man ein Land ist, wo Minoritäten hat, dann setzt man nicht einfach seine Standpunkte durch, dann geht man aufeinander zu und sucht einen Kompromiss. Und das muss man auch auf der Sprachebene finden.
Jetzt haben wir den Vorschlag von Nikolaus Meyerberg gehört. Sie, Isidor Huber, setzen im Prinzip den Vorschlag jetzt dann irgendwie 20 Jahre, 21 Jahre später in die Tat um. Wie ist das angekommen? Was haben Sie für Reaktionen gehabt mit dem zweisprachigen Gymi?
Ich habe in weiten Teilen der Bevölkerung enorm positive Rückmeldungen bekommen. Und zwar vom Jura und aus dem Baselbiet. Von der KMU, von Kollegen rund um mich herum. Das sind sehr positive Reaktionen gewesen. Sie finden es gut. Vor allem auch, weil es eben letztlich und endlich eine neue Form ist. Man geht auch in die andere Sprachregion, in andere Kulturgebiete hinein. Und man lernt das ganzheitlich. Und die Jurassier kommen 2 Jahre ans Gymnasium laufen. Die wagen den Sprung auch in die Deutschschweiz hinein. Die werden Schweizerdeutsch hören. Und das ist mutig. Und es ist auch ein Zeichen, dass letztlich und endlich sich auch etwas bewegt auf den Sprachgrenzen. Der Kanton Jura macht sich auf. Der Kanton Jura sieht die Vorteile auch von der Nordwestschweiz als Wirtschaftsstandort.
Also regional grosses positives Echo. Wie sieht es denn bei den Kantonen auseinander? Der Erziehungsdirektorenkonferenz, gibt es da auch gute Echos?
Also wir haben zum Beispiel aufgrund von der Sprachenverordnung haben wir auch eine Anschubfinanzierung, Mitfinanzierung bekommen. Also die Reaktion ist gut. Es wird einfach jetzt noch als relativ punktuelle Erfahrung angeschaut und es steht ja erst bevor. Meine Meinung ist, dass wenn da clevere Modelle rum wären, die durchaus auch an anderen Ecken in der Schweiz noch könnten realisiert werden. Ich glaube, wenn am Ende von einer Ausbildung so eine zweisprachige Matur steht, wo man echt zweisprachig ist, da würde man auch einen Aargauer oder jemand aus dem Mittelland dazu bringen, in Kanton Freiburg oder Waadtland gehen. Ich bin überzeugt davon, es gibt einzelne Modelle schon, die in die Richtung gehen, wo zum Beispiel am Gymnasium Münchenstein gehen sie ein halbes Jahr ins Waadtland ein Auslandssemester machen. Das sind erfreuliche Ansätze.
Aber die Realität ist doch die, dass man neben der Muttersprache einfach noch Englisch lernt in der Schweiz und nicht mehr die Nationalsprachen. Also die verlieren auch auf der Ebene von der Schule immer mehr an Bedeutung. Und das finde ich absolut bedenklich, oder? Dass man plötzlich sagt, die erste Fremdsprache ist Englisch, mit der fängt man in der dritten oder vierten Klasse an. Und irgendwann, wenn die Kinder schon Haufen Fähigkeiten zum neuen Sprachenlernen verloren haben, dann kommt man mit der ersten oder mit der zweiten Nationalsprache. Und das ist doch einfach falsch, grundfalsch.
Jetzt möchte ich noch mal rasch das Publikum einbeziehen. Joël Behler, es hat auf unserer Webseite drs1.ch auch weitere Wortmeldungen gegeben.
Es geht genau auch immer um die Frage mit dem Englisch. Der Urs Kneubühl hat geschrieben und hat gefunden, seine Jungs meinen Englisch genüge. Er sagt aber, wenn man dann im Berufsleben sei in der Schweiz, dass sie gemäss Umfragen sei, das Französisch immer noch wichtiger als Englisch. Also diese Diskussion findet da auf dem Netz auf drss.ch statt. Es geht noch ein bisschen weiter, auch das ganzheitliche, eben, dass man die Sprache ganzheitlich erfasst, wie jetzt da auch gerade diskutiert war. Das ist auch auf dem Internet ganz wichtig. Also, dass man eben Sprachaufenthalt, Ferienangebote, eben den Schüleraustausch, all das sind die, die da schreiben, Netz auf drss.ch, finden das total wichtig, dass man das macht und dass man das fördert, damit der Spracherhalt da bleibt.
Und ich glaube, wir haben auch noch mal jemanden am Telefon, wo durchaus auch die Chancen und die Vorzüge von der Mehrsprachigkeit zu loben weiss. Wer haben wir am Telefon? DRS1. Ja,
mein Name ist Hermann.
Frau Hermann, guten Abend. Woher läuten Sie an?
Auf St. Gallen.
Auch weit weg von der Sprachgrenze. Wie haben Sie Ihre Erfahrungen mit der Mehrsprachigkeit?
Also ich bin nach der Sekundarschule in Belgien, habe dort Französisch gelernt, bin dann in die Lehre auf St. Gallen zurück und nachher längere Zeit in Genf gewesen. Und ich empfinde, wenn man eine Sprache richtig hat, empfinde ich mich auch anders. Wenn ich Französisch rede, habe ich wie ein anderes Temperament.
Und das geniessen Sie, und das geniessen Sie auch? Das ist auch ein schönes Gefühl, dass man...
Ja, man lebt dann irgendwie wie mit dieser Gegend mehr mit. Man hat auch viel mehr von einem Land, wenn man in ein Land in die Ferien geht, wo man die Sprache.
Danke vielmals, Frau Hermann auf St. Gallen. Sie haben sich gemeldet, Virginie Borel.
Ja, ich wollte nur mal sagen, dass wir müssen und wir können nicht gegen Englisch sein. Also das ist ganz klar. Hier in Europa, in der Schweiz, wir müssen mit Englisch machen. Aber die Idee ist wirklich, dass wir haben die grosse Chance, wirklich 4 oder mindestens 3 europäische Sprachen zu haben. Und das ist wirklich eine Bereicherung. Und wir müssen das pflegen. Und wie können wir das machen? Ich sehe keine andere Lösung. Zuerst die Sprache sehr nah von uns zu lernen und Austausch machen, so früh wie möglich. Im Sinn, dass so früh dass ein Kind kann anfangen mit Austausch, er kann nachher alle anderen Sprachen ganz einfach lernen. Und das ist wissenschaftlich geprüft.
Frau Borrell nimmt ein ganz spezielles Problem, die ungeklärte Frage des Englisch. Wir haben wirklich nur zu verlieren, wenn wir anfangen, Französisch gegen Englisch auszuspielen. Das kann und darf es nicht sein. Ich sage meinen Leuten immer, eine Sprache, eine Fremdsprache können, das ist sowieso klar. Aber wenn jemand zum Beispiel ein Gymnasium macht, erwarte ich letztlich und endlich erweiterte Kompetenzen in mindestens drei Sprachen. Sonst unterscheiden wir uns nicht mehr. Und da müssten die Klärungen her, was machen wir denn auf der anderen Seite mit Leuten, die halt bildungsschwächere Schichten kommen. Was ist zumutbar? Wo macht es Sinn? Oder? Das hat ja einen Aufschrei gegeben, wo man gesagt hat, hier in Zürich, man kann aufs Französisch verzichten, zum Schülerinnen und Schüler, die in Deutsch und Mathematik elementare Schwächen haben, können kompensatorisch eine Unterstützung geben.
Das finden Sie gar nicht so dramatisch.
Es ist so, im Einzelfall finde ich das nicht so dramatisch. Ich weiss, ich begebe mich da auf Glatteis. Gleichzeitig muss ich sagen, und wieso muss denn gerade Französisch sein? Ich sehe nicht ein, dass ein halber Spitzensportler auch noch seine 3 Stunden Sport an einer Schule machen muss. Der könnte ja allenfalls auch eine Sportstunde, wenn er sonst so gut ist im Sport, für Mathematik und Deutsch geben oder ein anderes Fach, wo je nach Fallweise könnte angezogen werden. Aber es ist eine ganz heikle Sache, weil da macht man je nachdem Tür und Tor offen für eine Beliebigkeit. Und wenn man dann auf diesen Weg letztlich und endlich wieder die innere Kohäsion mit dem Französisch aufs Spiel setzen, dann ist es gefährlich.
Jetzt würde ich gerne nochmal den Herrn Gisler ins Spiel bringen. Sie machen eine Zeitschrift in Lugano, Babylonia, wo es um Spracherwerb, Sprachkompetenz geht. Haben wir dann nicht auch bei der Vermittlung ein Problem von der Sprache, dass es einfach, gerade wenn ich jetzt die junge Generation anschaue, denen macht Französisch einfach keinen Spass. Und Französisch ist doch eine wunderschöne Sprache. Ist nicht auch, zum Teil liegt es nicht einfach an der Vermittlung, dass zum Beispiel unsere Primarlehrer, die jetzt mit dem frühen Französisch geben, denen das selber nie richtig nahegekommen ist und dass man dort den Hebel ansetzen
müsste? Ja, ich würde sogar sagen, alle Sprachen sind schön und vermitteln ein Erlebnis.
Aber sie weichen mir aus.
Schweizerdeutsch würde ich sagen, so zum Spaß, oder?
Ja, ja.
Aber es stimmt, eine Sprache zu erlernen, ist eine mühsame, schwierige, langwierige Angelegenheit.
Und entscheidend ist die gute Lehrperson.
Sicherlich. Es ist ganz klar, dass wir Lehrpersonen brauchen, die eine Sprache beherrschen, die eine Sprache gern haben, damit sie überhaupt unterrichten können. Auf der anderen Seite beißt sich hier die Katze ein bisschen in den Schwanz. Insofern, als trotz allen Bemühungen, die wir in der Schweiz in den letzten 20, 30 Jahren wirklich gemacht haben, kommen wir eigentlich nicht dazu, konkretere und bessere Resultate zu erreichen. Weil eigentlich die Einstellung, es ist klar, wenn in der deutschen Schweiz die Französischlehrkräfte, Französisch nur halbwegs, beherrschen wir im Tessin, die Deutschlehrkräfte Deutsch nur so halbwegs sprechen und kaum gern haben, dann kann es nicht funktionieren. Dementsprechend muss natürlich aufgrund einer ganzen Reihe von Maßnahmen, beispielsweise Welschlandjahr oder Austausch und so weiter, muss eine systematische Arbeit gemacht werden. Noch eine Bemerkung, ganz kurz. Ich glaube, es ist vorhin von Frau Wirz, glaube ich, und von anderen Hörern gesagt worden, wer eine Sprache beherrscht, der macht ein sehr positives Erlebnis. Der lebt etwas. Es ist nicht nur die Aneignung eines technischen Instrumentes.
Also die Freude die an Freude. Der Sprache.
Wir müssen die Leute, wir müssen die Jugendlichen auch wieder davon überzeugen, dass sie mit einer Sprache etwas entdecken, dass sie die Andersartigkeit erleben können. Und diese Leidenschaft, die man wirklich auch fördern kann.
Also wir sind uns da am Tisch sein, natürlich ja. Sehr einig, heute Abend. Aber wir sind uns auch einig, dass es ein gewisses Malaise gibt. Ich will zur Schlussrunde kommen. Wo müsste man dann wirklich ansetzen? Wo würde es etwas bringen, dass man in dieser Frage, wo sich die Schweiz eigentlich jetzt schon jahrzehntelang im Kreis umdrüllt, weiterkommt? Nicolin.
Ich will einfach noch einen Aspekt bringen, bevor ich zu dieser Schlussrunde komme. Das ist die Bewohner im Land, wo wir noch 20% Leute haben, die andere Sprachen auch noch reden. Mhm. Also wir haben jetzt ganz oben das so diskutiert, wie wenn es nur die 4 Landessprachen gibt. Aber es gibt, glaube ich, noch einen Haufen andere. Und ich weiss zum Beispiel, dass dass es mehr Kroaten hat in der Schweiz oder mehr Leute, die Kroatisch reden als Rätoromanische und so. Und das ist ein Aspekt, wo wir jetzt in dieser ganzen Diskussion nicht einmal richtig tangieren. Aber ich finde es wichtig, dass wir noch daran denken.
Jetzt aber
den Hebel ansetzen. Genau. Der Hebel ansetzen, glaube ich, muss jeder bei sich selber. Man muss einfach wirklich gewundrig werden. Man muss wirklich den Willen entwickeln, um die anderen Leute wählen kennenlernen, um wissen, was läuft in einem anderen Teil von dieser Schweiz. Sich öffnen, probieren, mit diesen Leuten ins Gespräch kommen. Und dann, glaube ich, hätten wir schon einen wichtigen Schritt gemacht.
Lange das schon, Isidor Huber?
Ja, es ist wahrscheinlich doch ein langwieriger Prozess. Ich fände es nur schon gut, wenn wir zum Beispiel auch für die kleinsten Schülerinnen und Schüler, die die Fremdsprache lernen, Top-Leute hätten. Wirklich die besten Leute, man sagt es immer. Und vielfach sind es dann halt doch auch so Reformen, die im Schulwesen sind, wo Lehrer irgendein Programm rein müssen und die innere Affinität zum Fach quasi müssen wie entwickeln. Und das ist nicht immer einfach. Das ist für den besten Lehrer nicht immer einfach. Dass man Top-Leute hätten in der Ausbildung. Aber es müssen auch andere Sachen passieren auf wirtschaftlicher Ebene. Eben die Zusammenarbeit zum Beispiel jetzt im Ecken Nordwestschweiz. Es bräuchte unbedingt eine Verbindung von der Transjura in Richtung Basel, dass der Jura auch kann einerseits im Baselbiet an die Arbeit gehen und selber Basel auch sich richtig Jura könnte entwickeln. Das wäre eine super Win-Win-Situation. Man müsste aufpassen, dass die Bahnlinie Basel, Delsberg, Biel nicht upgraded wird, sondern dass sie vollständig bleibt.
Also das Bewusstsein, dass Sprachen können eben eine Win-Win-Situation ist, wo man eigentlich nur kann gewinnen. Vielleicht noch etwas Zusätzliches, Virginie Borel.
Vielleicht noch betonen, dass die kantonalen Behörden tragen eine sehr wichtige Verantwortlichkeit vis-à-vis vom nationalen Kohäsion. Und sie müssen wirklich bewusst sein und die Lehrkraft helfen, um das zu pflegen. Die Lehrkraft muss auch überzeugt sein, dass die Nationalsprachen so wichtig sind und dass wir können mehrere Sprachen, also dass Schüler schon ab 7 oder 8 Jahre alt können mehrere Sprachen lernen. Und das macht eigentlich kein großes Problem für meistens.
Herr Gisler, wo den Hebel ansetzen?
Also nur ganz kurz. Ich meine, dass die politische, kulturelle und die wirtschaftliche Elite in der Schweiz in die Pflicht genommen werden muss. Es geht nicht an, dass wir Bundesräte haben, die Landessprache nicht sprechen. Es geht nicht an, dass wir Präsidenten von Parteien auf nationaler Ebene haben, die nur Deutsch sprechen und sich keinen Deut darum kümmern, die anderen Sprachen zu erlernen. Es ist ein kulturelles Problem, auch auf dieser Ebene. Es muss von der Elite etwas kommen, weil man kann nicht erwarten, dass sich sonst die Welt bewegen kann.
Vielen Dank, Gianni Gisler. Joël Behler, sind auch auf drs1.ch noch weitere Meldungen reingekommen.
Es läuft immer noch weiter und es geht wirklich sehr darauf, dass man irgendwie die Sprache auf dem Herz und auf der Zunge muss haben, für das man die auch weiter brauchen kann, nicht nur mehr schon.
Und Sie können selbstverständlich jetzt noch weiter diskutieren auf drs1.ch. Vielleicht haben Sie ja gespannt zugelassen und sind gar noch nicht dazu gekommen, Ihre Meinung dort einzutragen. Mir bleibt nur noch meinen 4 Gesprächsteilnehmern herzliches Danken und allen einen schönen Abend.
Doppelpunkt Forum.
Beim Daniel Hitzig zu Gast war der Isidor Huber, er ist Rektor vom Gymnasium Laufen Basel-Land, Virginie Borel, Forum für Zweisprachigkeit in Lanneville, der Gianni Gisla, Redakteur von einer 5-sprachigen Zeitschrift von Babylonia und der Nicoline Bezzola, Korrespondent vom Rätoromanischen Radio und Fernsehen. Und apropos Sprachenvielfalt, bei uns auf dieser Sess gibt es am Karfreitag im Sendung Treffpunkt ums Tessin, wer an Ostern daheim bleibt, der haut im Treffpunkt Tessin also ein bisschen für respektive in die Deutschschweiz. Das am Freitag zwischen 9 und 11 auf der RSS.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.